Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück bei Austrian Voices nach unserer Sommerpause. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. In Österreich steht ja zumindest politisch ein sehr heißer Herbst vor der Türe, mit dem Höhepunkt der Nationalratswahl gleich am 29. September. Trotzdem widmen wir uns heute primär anderen Themen, die unser heutiger Gast mitbringt. Astrid Lamarche ist Auslandsösterreicherin in San Diego, Kalifornien und spricht heute nicht nur, aber auch über ihre große Leidenschaft, nämlich das Backen. Was Sie sonst noch über Ihren bisherigen Werdegang a priori wissen sollten, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege Matthias Hofer.
Astrid Lamarche ist gemeinsam mit einem jüngeren Bruder in der Nähe von Linz aufgewachsen. Ihre Eltern besaßen eine Bäckerei-Konditorei, in der sie schon als Kind interessiert mitmachte. Sie besuchte die Tourismusschule in Bad Leonfelden, wo sie 1999 die Matura ablegte. Danach ging es für ein Jahr als Au-pair nach Paris. Von 2000 bis 2004 besuchte Astrid das IMC in Krems und studierte Exportmanagement, wozu auch Praktika in Thailand und auf den Philippinen gehörten, ebenso wie zwei Auslandssemester in Amsterdam. Nach dem Hochschulabschluss folgten Volontariate bei österreichischen Botschaften in Äthiopien und Kroatien sowie eine Tätigkeit als administrative Mitarbeiterin bei der Botschaft in Kolumbien. Von 2009 bis 2014 war Astrid Lamarche bei der Wien Tourismus beschäftigt und auch zuständig für Nordamerika, wobei sie auch ihren späteren Mann, einen US-Amerikaner, kennenlernte, mit dem sie dann 2014 nach San Diego zog. Von 2014 bis 2017 war Astrid in den USA für Visit Berlin, das Tourismusmarketing der Stadt Berlin, tätig. 2023 startete sie schließlich ihre Plattform Austrian Cravings, mit der sie heute bereits an die 200.000 Follower auf der ganzen Welt erreicht. Astrid Lamarche lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in der Nähe von San Diego, Kalifornien.
Herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Ja, danke fürs Einladen. Danke für das.
Sehr, sehr gerne. Liebe Astrid, ich habe mir natürlich deinen Lebenslauf, so gut es ging, angesehen vor unserer Aufnahme. Und ich finde es sehr spannend, wie man mit dem Lebenslauf, den du hast, dann bei einem, ja, so für dich jetzt wichtigen Thema landet, wie das, für das du mittlerweile ganz schön bekannt geworden bist, nämlich das Backen. Aber gehen wir diesbezüglich mal ganz zurück quasi zu deiner Kindheit, denn, und das macht den Kreis wohl rund, du bist ja als Tochter von Eltern aufgewachsen, die dieses Gewerbe schon praktiziert haben, mittels einer Bäckerei und Konditorei. Erzähl uns mal ein bisschen über diese Kindheit und wie du zum einen vielleicht tatsächlich dort schon infiziert wurdest, was das Thema Backen betrifft, und andererseits, wie es dann zu deinem offensichtlichen Fernweg kam, das dich ja über viele Stationen im Ausland dann nach Kalifornien verschlagen hat, wo du als Auslandsösterreicherin lebst.
Okay, ja, also meine Eltern haben diese kleine Bäckerei und Konditorei außerhalb von Linz betrieben. Und wie es halt so oft ist, als Kinder, wenn man Kind von einem Gewerbetreibenden ist, dann muss man halt immer mithelfen natürlich. Und das finden die Kinder manchmal lustiger, manchmal weniger lustiger. Aber wir waren halt immer so ein bisschen mittendrinnen und immer dabei und umgeben von den ganzen guten Sachen. Also wenn man österreichische Bäckerei betritt oder ein Kaffeehaus, dann weiß man, von was ich da jetzt dreht. Und so halt natürlich der totale Luxus, jeden Tag in der Früh die frischen Bäckerl mit Wurst drinnen oder Käse für die Schuljausen zu mitnehmen. Also es war schon echt super. Und natürlich Torten und Plundergebäck, also es war alles da. Was allerdings nicht bei uns täglich da war, waren ja die so die selbstgebackenen Kuchen, die man so bei anderen Leuten am Kaffeetisch gefunden hat, wenn man zu wem zu Kaffee und Kuchen gegangen ist. Und das habe ich dann halt irgendwann angefangen, mir selber zu machen. und habe dann angefangen, Gugelhupf zu machen und andere Blechkuchen. Und das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Das war dann eher so in der Jugendzeit, würde ich sagen, in der Jüngeren. Und wenn man dann ein bisschen älter wird, glaube ich, interessiert man sich eher vielleicht für andere Sachen. Aber es war schon so, dass ich halt immer mich damit beschäftigt habe, so würde ich schon sagen, mit dem ganzen Thema, weil es halt mittendrin war. Und das war halt immer, ja, schon sehr kulinarisch geprägt alles. Und wie ich dann ein bisschen älter geworden bin und weg von daheim, dann ist das Thema ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt und das war dann eine Zeit lang nicht ganz so präsent. Und um das jetzt einmal ganz schnell nach vorne jetzt da den Bogen zu spannen, wie ich dann meine Kinder gekriegt habe, ist dann das Thema wieder extrem zum Vorschein gekommen. Weil im Ausland, wenn man das eigene vermisst oder das, was man von früher kennt, vermisst und dann hat man Kinder und dann haben wir gedacht, na, also dann war dieser Drang ganz stark da, dass ich wieder anfange, diese Geschmäcker mir auf den eigenen Küchentisch zu holen oder halt auch zu backen. Und dann ist es halt wieder losgegangen.
Sehr schön. Jetzt würde ich dich bitten, bleiben wir trotzdem noch ein bisschen in deiner Jugendzeit und deiner Zeit in und um Linz. Du hast ja dann zumindest zum Teil, weil das gehört dazu, ja doch einen Weg eingeschlagen, der das Thema Kulinarik und Gastronomie oder so nicht ganz verlassen hat und bist in eine Tourismusfachschule gegangen, wo du auch die Matura gemacht hast. Muss ich mal aufpassen. Ich sage so oft Abitur, weil ich schon so lange in Deutschland wohne. Das haben mich jetzt schon diverse HörerInnen darauf hingewiesen. Also bitte, du hast natürlich die Matura gemacht in Bad Leonfelden, einem relativ bekannten Tourismusschule. Damals schon mit der Intention, via Tourismus auch ins Ausland zu gehen?
Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, ob du oder die Hörer sich an das erinnern können. Es gab damals, wie ich Kind war, eine Fernsehserie, die hieß Hotel. Und die spielte, soweit ich mich erinnern kann, in San Francisco. Und das war für mich eine der besten Fernsehserien. Da gab es diese große Hotellobby mit in der Mitte drinnen so ein rundes Sofa, rotes, glaube ich, und mit dem Hoteldirektor, der hat da untermalt diese ganzen abenteuerlichen Geschichten, die in dem Hotel passiert sind. Und das hat mich total fasziniert. Und das war für mich so damals, als wenn man so in der Unterstufe ist, war das für mich so der absolute Traumberuf, in einem Hotel zu arbeiten und irgendwie weit weg und quasi so irgendwie das Glück zu finden. Und darum war es für mich naheliegend, dass ich dann in die Hotelfachschule gehe oder in den Tourismus schon, weil ich eben unbedingt das machen wollte. Es war dann aber so, dass nach 5 Jahren Tourismusschule das Interesse wieder abgeflaut ist an diesem speziellen Thema.
Okay, was kam dann?
Dann wollte ich halt einfach nur ins Ausland. Also mir war dann das Tourismus-Thema nicht mehr ganz, ja, das war nicht mehr so spannend und ich wollte einfach nur weg, ich wollte Abenteuer erleben und in die Welt aussehen und habe mir dann einmal zuerst eine Au-pair-Familie gesucht in Frankreich und zuerst waren wir im Sommer, das war ganz witzig, das war so eine adelige Familie, die haben halt Schlösser gehabt und Anwesen und da waren wir in der Normandie über den Sommer. Und dann gab es noch ein anderes Familienanwesen irgendwo in Zentralfrankreich. Und
an der Loire, wie das normalerweise
ist. Ja, es war in der Nähe von den Loire-Schlössern. Die waren mit dem Auto erreichbar. Ja, also nicht direkt in so einem Schloss, aber es war, wie gesagt, erreichbar. Und ja, und dann waren wir, die Schule begonnen hat in Paris. Und ich habe mir es halt gut gehen lassen und habe dann halt da bisschen auf die Kinder aufpasst und nebenbei gejobbt und habe halt das Leben genossen in Frankreich. Und ich wollte dann auch gar nicht mehr zurück. Ich habe mir gedacht, so passt und jetzt, das gefällt mir, jetzt fahre ich in das nächste Land und bleib dort ein Jahr und lerne die Sprache und fahre die Uhr herum. Dann haben meine Eltern aber gesagt, nein, das geht so nicht. Du musstest was Gescheites tun und was Gescheites lernen. Und dann bin ich nach Österreich zurück und habe zum Studieren angefangen.
Warst du so brav, folgsam?
Naja, also meine Mama war da echt so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht besorgt, aber naja, schon vielleicht. Sie hat sich schon die Sorgen gemacht, dass ich dann gar nicht mehr zurückkomme. Und hat dann für mich den Studienführer studiert, also das war echt total lustig. Und hat dann den Fachhochschulstudienführer sich genommen und hat dann damals, hat die Faxgeräte mit E-Mail, das war noch nicht, das war noch zu Beginn der E-Mails und mit Attachments, das hat noch nicht so gut funktioniert. Und sie hat dann per Fax, hat sie den kompletten Fachhochschulstudienführer an meine französische Familie durchgefaxt. Naja, die liebe Mama hat mir echt ans Aussehen gesucht, zum Studium, hat sie mir halt vorgeschlagen und unterbreitet, wo man von 4 Jahren 2 Jahre im Ausland verbringen kann. Und ich habe mir gedacht, passt, das geht, das ist ein guter Deal. Und dann bin ich halt nach Österreich wieder zurück und war dann in Krems. Und also 1 Jahr in Krems, 1 Jahr im Ausland, dann wieder 1 Jahr in Krems und wieder 1 Jahr im Ausland. Und so verging die Studienzeit dann extrem flott und lustig halt natürlich auch. Mir ging es halt immer um das, dass es halt Spaß macht und dass sie was tut und dass nicht immer alles das Gleiche ist. Und darum war das, glaube ich, die richtige Wahl.
Und da warst du unter anderem in Thailand, habe ich gelesen, auf den Philippinen und an der Uni in Amsterdam.
Genau, das war so ein Programm zwischen den Schulen, dass man, wenn man ein Jahr in der anderen Schule verbringt, dann einen Abschluss kriegt, auch von der anderen Schule. Also es war so ein Doppelabschlussprogramm. Und wir mussten ein Auslandspraktika machen. Und natürlich für mich war halt spannend, je weiter weg, desto besser. Und ich fand halt Asien spannend. Und dann habe ich auf den Philippinen ein Praktikum gefunden bei einer Softwarefirma auf Cebu. Das ist die mittlere Insel der Philippinen. Und das war genial, also Wahnsinn mit, ganz viel Sachen erlebt. Und für mich war das halt das erste Mal so tatsächlich in einem ganz anderen Kulturkreis. Und ja, es war ganz aufregend. Und das zweite Mal war ich dann in Bangkok für das zweite Auslandspraktikum.
Okay, also schon ordentlich Auslandsluft geschnuppert im Studium. Und dann warst du 2004 fertig und bist gleich wieder abgehauen.
Ja, genau. Also ich habe dann über den Sommer über ein bisschen gejobbt und habe mir probiert zum Orientieren. Und dann hat es mich halt sehr gereizt, ins Außenministerium zu gehen. Also das wäre dann, das war dann damals so mein Ziel. Und ich wollte halt Diplomatin werden und habe aber das falsch verstanden, leider. Also so halt Leser, mein Fehler, dass man mit meinem Studienabschluss, nämlich FH-Studienabschluss, nicht ins Außenministerium aufgenommen wurde, also nicht in die A-Schiene, die Diplomatenschiene, nur die B, und sie wollte nicht, war dann höchstgradig enttäuscht, also so richtig so unfair. Vielleicht ist es inzwischen geändert, aber wenn nicht, dann sollen sie bitte alle, die für das zuständig sind, das bitte überlegen, das ist ja total unfair. Jedenfalls war das nichts im Außenministerium, habe mir aber gedacht, na, aber zu Fleiß doch irgendwie. Und dann habe ich mich beworben auf die Volontariatsstellen, die es gibt beim Außenministerium. Und durfte dann an die Botschaft in Addis Abeba in Äthiopien für 3 Monate. Und habe dort halt der Botschafterin geholfen bei kleinen Projekten. Und war halt das war wieder halt so extrem super, eine super Erfahrung. Und während ich in Äthiopien war, gab es Besuch aus Österreich, und die haben dann bei so einem Abendessen darüber geredet, dass ja Österreich die EU-Präsidentschaft hat, bald. Und auf das könnte ich mir bewerben, weil ich bin auch Mitarbeiter gesucht. Und dann haben wir gedacht, ja super. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich eben nicht in Wien am Posten gekriegt habe, sondern in Zagreb in Kroatien an der Botschaft. Und das war wiederum halt ganz toll für mich. Dann war ich ein halbes Jahr in Zagreb an der Botschaft. Und während ich dort war, hat sich dann die österreichische Botschaft in Bogota gemeldet, weil dort habe ich ja da schon hingeschrieben gehabt, wegen Volontariat. Und die haben gesagt, ja passt, wenn du in Zagreb fertig bist, nehmen wir die in Bogota für diese 3 Monate, weil da ist gerade jemand in Karenz gegangen und das wird genau passen, dass du halt dann bei uns aushübst während der Zeit. Und dann war ich halt dann in Kolumbien. Und dann haben wir gedacht, so, aber jetzt ist Zeit, dass ich vielleicht doch jetzt mal was Längerfristiges mache. Und dann bin ich halt nach Wien zurückgegangen.
Aber schon mal in viele unterschiedliche Kulturkreise hineingerochen und hineingelebt, was ja eine tolle Erfahrung ist, nicht? Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Ich überspringe jetzt vielleicht doch ein paar Jährchen, wo du in Wien dann wieder warst, und beziehe mich jetzt nochmal auf eine Station, mit der du ja dann doch wieder in gewisser Art und Weise zum Tourismus zurückgekehrt bist. Du hast nämlich, glaube ich, 5 Jahre lang dann für die Wien-Tourismus gearbeitet. Hast du da auch starken Auslandsbezug gehabt?
Ja, total. Also das war für mich also der beste Job, den man, also der beste bezahlte Job, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und zwar ging es da um die Medienarbeit in den englischsprachigen Ländern. Und also ich war zuständig für Großbritannien, Kanada, USA und Australien. Und die Aufgabe war, Reisejournalisten über Wien zu informieren. Das war halt einerseits, die Journalisten in Wien zu empfangen, einzuladen und denen zu zeigen, was es Neues gibt oder Klassiker natürlich. Und das war halt perfekt, um Wien tatsächlich einmal so richtig intensiv kennenzulernen und da zu schätzen, weil man natürlich durch diese, wenn man da Zeit verbringt mit Journalisten, die ja da total spannende Fragen stellen, man auf so viele Sachen draufkommt, an die man vielleicht selber als Österreicher gar nicht denkt, weil es für uns halt selbstverständlich ist. Also das war total wertvoll. Und der andere Spaß war natürlich dann, in die Länder zu reisen und dort Journalisten zu treffen. Und dort halt so Pressefrühstücks oder Pressemittagessen zu organisieren, wo man halt dann über Wien berichtet und dann halt dort den Austausch mit Journalisten. Also das war ziemlich super. Viel gereist, viel gesehen.
Sehr schön. Klingt nach Idealjob, ja. Wieso verlässt man so einen Job dann?
Ja, schweren Herzens. Ich habe auf so einer Dienstreise meinen jetzigen Mann kennengelernt und zwar hier in San Diego. Und ja, wie es halt manchmal so spürt.
Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal, wenn Sie Hintergrundgeräusche hören, die nicht zum Podcast gehören, dann sind es in dem Fall irgendwelche Düsenjets, die gerade über San Diego hinweg donnern. Wir sitzen das partiell aus, aber ganz können wir es vielleicht nicht vermeiden.
Genau, man hört das. Wir wohnen in der Nähe von so einer Airbase, von so einem Trainingsgebiet. Naja, jedenfalls habe ich mir da meinen Mann eintreten, mehr oder weniger, in San Diego. Und wir sind dann 2 Jahre lang hin und her gependelt. Und das ging ganz gut, weil er war nur Student damals und konnte dann im Sommer zu mir fliegen und im Winter, wenn er länger Ferien gehabt hat. Und ich bin halt immer zwischendurch geflogen, wie es halt gegangen ist. Und das ließ sich ganz gut mit Dienstreisen in die USA vereinbaren. Also das war echt super. Ich habe dann vorher oder nachher eine Woche drangehängt in San Diego. Und perfekt. Also für 2 Jahre lang ging es echt perfekt. Und nach 2 Jahren, also jeder, der Fernbeziehungen über den Atlantik oder irgendwo auf einem anderen Kontinent kennt, irgendwann kommt halt die Zeit, wo man sich dann schon überlegt, wie tut man jetzt weiter. Darum bin ich halt dann vom Windtourismus schweren Herzens weg.
War es einfacher aufgrund von bürokratischen Hindernissen oder auch aufgrund persönlicher Präferenzen?
Also war eher persönlich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon länger gearbeitet gehabt und für mich war es okay, dass ich dann sage, so, ich kündige jetzt und schau mal, was passiert, wird schon passen. Mein Mann hat gerade mit dem Studium aufgehört und für den war es halt wichtig, dass er mal was findet, wo er sich halt etablieren kann und das wäre halt in Österreich ohne die Sprachkenntnisse schwierig gewesen, dass er da halt einen entsprechenden Job gefunden hat und darum war es einfach leichter für mich und ich habe mir gedacht, passt. Klingt gar nicht so schlecht. Also ich hätte mir nie gedacht, Amerika wäre nie so mein erstes Ziel gewesen. Aber es kommt halt oft anders, als man denkt. Und es hat gut funktioniert.
Und jetzt sind es 10 Jahre.
Genau, 10 Jahre schon, ja.
Die dann sicher schnell vergehen auch. Kurz noch, um das abzurunden. Du hast dann in den USA zeitweise aber für eine andere europäische Großstadt und deren Tourismus Agenda gearbeitet, nämlich für Berlin.
Genau.
Wie kam es dazu? Berlin, Wien?
Ich habe Glück gehabt, würde ich sagen, weil Wien und Berlin hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Wien Tourismus gearbeitet habe, eine Kooperation, dass wir in Kanada gemeinsam auftreten, also gemeinsame Destination. Dann hatten wir die Kollegin, die für Berlin arbeitet, hier in Amerika, wie sie gehört hat, dass sie umzieht, gefragt, ob ich nicht helfen will, weil sie bräuchte jemanden, der mit ihr das macht, die Marktarbeiten gemeinsam. Und dann habe ich das gemacht.
Sehr schön. Und dann bist du, wie du kurz schon anfangs erwähnt hast, wie Kinder langsam aber doch wieder zu deinem uralten Familienthema zurückgekommen und hast etwas mittlerweile sehr erfolgreich ins Leben gerufen, das da heißt Austrian Cravings. Erzähl uns doch mal bitte kurz, wenngleich kompakt, wie es dazu gekommen ist und was Austrian Cravings jetzt heute macht.
Okay, also es ging damit los, wie du gerade gesagt hast, mit den Kindern, dass ich halt angefangen habe, Österreichisches zu kochen und zu backen, vor allem für die Kinder und für mich selber natürlich auch, weil ich es vermisst habe. Und in den USA ist es so üblich, da gibt es so eine Huldigung der Lehrer für junge Kinder. Also wenn da jemand in den Kindergarten kommt oder in die Volksschule, dann werden die Lehrer oft mit so Geschenken überhäuft, zu allen möglichen Anlässen. Zumindest in den Gegenden, wo ich bis jetzt gewohnt habe in Amerika. Und ich habe dann immer Gebackenes mitgenommen, entweder Brot, also so österreichisches halt Sauerteigbrot oder Brioche-Zopf oder andere Kekse, Linzekekse, einfach Sachen, die ich halt eh gern gebacken habe. Und es hat allen immer super geschmeckt und habe das halt auch im Freundeskreis oft verteilt. Und bin dann halt gefragt worden, ob ich das nicht verkaufen mag. Zuerst war ich da ein bisschen zögerlich, aber dann, wie wir nach Kalifornien wieder zurückgekommen sind, wir waren nämlich zwischenzeitlich in Arizona, haben dort gewohnt für die Arbeit meines Mannes. Und wie wir dann nach San Diego zurückgezogen sind, habe ich mir dann so eine Registrierung besorgt, dass man Gebackenes von zu Hause aus verkaufen darf. Also da gibt es die Möglichkeit, das ist relativ unbürokratisch. Da kann man halt, wie gesagt, so auch Brot backen, Kuchen backen und das verkaufen. Und dann habe ich mit dem begonnen und dann habe ich halt das vor allem in der Schule probiert zu streuen. Und dann kam halt immer wieder die Rückmeldung, ja, und wo ist jetzt dein Instagram? Und ich so, ja, Instagram, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Und die haben gesagt, ja, du musst dir deine Fotos herzeigen, sonst wissen wir nicht, was wir kaufen können. Und ich so, na, weiß ich nicht. Und dann habe ich doch irgendwann einmal probiert, so Fotos abzuladen und habe dann halt einen Account gestartet, nichts Großartiges. Und dann habe ich dann öfter gepostet andere Sachen, die man nicht verkaufen kann, aber so Mehlspeisen, die man halt so macht für daheim. Dann ist das plötzlich gewachsen. Und wie ich dann angefangen habe, Strudel zu posten, ist das letzten Sommer total in die Höhe geschossen und dann total gewachsen, ziemlich geschwind. Und dann habe ich Anfragen gekriegt, ob ich nicht Strudelkurse geben mag. Und zuerst war ich da halt auch zögerlich und habe gedacht, ja, ich habe daheim keinen Platz, ich kann das nicht machen. Und dann so, ja, nein, über jetzt virtuell, über einen Computer. Und ich so, pff, wie soll denn das gehen, gell, Strudel über den Computer? Und dann haben wir gedacht, so aus, jetzt probierst du das. Habe dann angeboten, eben Strudelkurse online. Und es funktioniert. Und es ist total beliebt, kommt gut an. Und dadurch, dass meine Follower ja aus der ganzen Welt sind, habe ich da jetzt oft Teilnehmer von Indien, Neuseeland, Australien bis nach Mexiko und Hawaii. Also es ist echt super und macht total Spaß, mit der ganzen Welt zu strudeln.
Zu strudeln, man merkt, das Verb strudeln, steht das im Duden? Keine Ahnung. Sie strudelt mit der ganzen Welt, die Astrid. Sind da eigentlich auch Österreicher oder Auslandsösterreicher dabei, Österreicherinnen?
Ja, also es gibt schon immer wieder Menschen, die sich dafür interessieren, die selber eigentlich damit aufgewachsen sind. Die halt aber nicht mehr wissen, wie das halt geht, die es vielleicht bei der Oma gesehen haben oder vielleicht in der Familie war das gar nicht üblich und die es lernen wollen. Also wir hatten schon Österreicher dabei, Deutsche dabei und Auslandsösterreicher, Auslandsdeutsche. Aber ganz oft sind das Personen, die einen familiären Hintergrund haben, einen entfernteren mit Österreich oder den umliegenden Ländern. Also die Küche von Österreich ist ja total beeinflusst oder vermischt mit der Kulinarik aus Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien. Das ist ja alles
Böhmen, ne?
Genau. Und drum gibt es halt ganz viele Teilnehmer, die haben halt eine Oma gehabt aus Slowenien oder eine Tante in Tschechien und so weiter. Und die kennen halt nur das von früher. Oder natürlich auch Österreich oder Deutschland. Und die frischen halt damit wieder ihre Kenntnisse auf oder machen halt zum ersten Mal etwas, das sie halt vor... Das sind teilweise schon ältere Personen, die das halt damals vor 50 Jahren oder so oder 60 Jahren von der Oma halt kennt haben und die das halt jetzt zum ersten Mal dann selber machen.
Okay, und der Hauptkanal ist Instagram?
Genau, über Instagram bewirbe ich das oder zeige halt meine Sachen her und das funktioniert ganz gut.
Wie viele FollowerInnen hast du da jetzt?
Also derzeit sind es 181.000.
Nicht schlecht. Und kannst du davon oder willst du überhaupt davon leben oder ist das noch immer ein großes Hobby?
Naja, also es ist, mir kommt vor, so ein bisschen an der Schwelle.
Muss ja ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen, oder?
Genau, es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Also Instagram-Server ist definitiv ein großes Hobby, weil mit dem kann man nicht ganz so viel Geld machen, wie es vielleicht manche glauben. Das ist nicht ganz so einfach. Mit den Kursen natürlich, da kommt schon Einkommen rein, aber weit nicht, dass man davon leben kann. Also das müsste man auf einer ganz anderen Schiene nur machen. Aber jetzt ist es halt so eine nette Auffrischung des Familieneinkommens.
Okay. Astrid, lass uns einmal kurz von deinen Tätigkeiten weggehen und ein bisschen zum Thema Auslandsösterreicherin in dem Fall. Jetzt lebst du ja schon über 10 Jahre in den USA, hauptsächlich in Kalifornien, wie du vorhin gesagt hast, auch in Arizona zwischendurch. Was sind denn so deine Erfahrungen als Auslandsösterreicherin jetzt mit Gesellschaft, Kultur, aber auch Politik in Amerika? Bist ja in einem Bundesstaat, der noch nicht unbedingt ja Average America ist, ja, wie die meisten wissen. Und vor allem in Zeiten wie diesen ist es ja besonders spannend mit der in Kürze stattfindenden neuen Wahl des US-Präsidenten oder der Präsidentin. Wie siehst du das aktuell und insgesamt?
Also das Thema Wahlen und Wahlkampf ist total anders als in Österreich. Wobei vielleicht in Österreich ist es inzwischen ein bisschen anders wie vor 10 Jahren. Das kann ich schlecht beurteilen, weil ich halt schon lange nicht mehr dort bin. Aber hier ist es lauter, kommt mir vor, aggressiver. Und dadurch, dass es nur um 2 Parteien in Wirklichkeit geht, ist das halt schon ganz anders, nicht so bunt, wie man das aus Österreich kennt. Und mit lauter und aggressiver meine ich vor allem halt eine gewisse Wählergruppe. Und das war vor allem in Arizona, war das halt sehr spürbar. In Arizona gab es nach der vorigen Präsidentschaftswahl ganz viele Menschen, die sehr erbost waren über das Ergebnis und die das halt nicht wahrhaben wollten, dass Trump damals verloren hat. Und da gab es ganz viele visuelle, ich weiß es nicht, was ich da alles sagen kann, also ganz schlimme so Fahnen, wo halt schlimme Sachen draufgestanden sind, Schimpfwörter und halt Beschimpfungen, die halt die Menschen sich auf die Autos gehängt haben oder die von den Häusern runtergeweht sind.
Also richtig öffentlich.
Ja, das war schon befremdlich. Also es war nicht an jedem Auto, nicht an jedem Haus. Also man musste schon unterscheiden, aber es war halt trotzdem, jeden Tag hat man irgendwas gesehen, wo man halt dann beim Autofahren irgendwie ein Schimpfwort ständig im Gesicht gehabt hat und viele Stickers und so diese Bumper-Stickers, die Amerika gern mögen, wo halt immer so auf Österreich, würde man sagen, garstige Sachen halt draufstehen.
Und das war nach der Wahl, also das war nicht in Wahlkampfzeiten?
Ja, in Wahlkampfzeiten ist es schon natürlich, da wehen alle Fahnen überall, aber vor allem nach der Wahl, wo halt dann der Ärger besonders groß war. Und die Trump-Wähler, die das nicht wahrhaben wollten, war das halt sehr visuell und sehr aggressiv, die ganze Stimmung. Mhm. Und also das wundert dann halt oder überrascht dann. Und also das finde ich, das ist nicht angenehm.
Ist das in Kalifornien, wie man ja bei uns so oft hört und wie ich es teilweise auch selbst erlebt habe, doch anders?
Ja, also ich würde sagen, wo wir wohnen, definitiv. Ich kann es von Nordkalifornien, das ist ja wieder anders, nicht sprechen. In Südkalifornien ist es definitiv anders, da ist der Ton viel angenehmer. Es gibt schon natürlich immer wieder einzelne Ausnahmen, aber es hat, wie wir nach San Diego zurückgezogen sind, waren es mehrere Monate, die vergangen sind, bis ich einen aggressiven Bumpersticker beim Auto gesehen habe. Also das ist wirklich, kommt nicht oft vor. Und gerade gestern habe ich meinen ersten von diesem großen Fahnen, ich weiß nicht, wo der herkommen ist, wo jemand so eine große Fahne am Auto hinten drauf gehabt hat mit so einer zweideutigen Aussage. Aber ansonsten ist es da hier viel, ja, also zivilisierter im Umgang und im Ton, wo wir wohnen. Und ich finde aber auch, wie der Wahlkampf so gemacht wird, was für Material verwendet wird, was für Flyer ausgeschickt werden von den Parteien oder von den Unterstützern der Parteien, das ist schon sehr, ja, wiederum aggressiv. Also es geht oft darum, den anderen zu beschmutzen und nicht so sehr das eigene in den Vordergrund zu stellen, sondern eher den anderen oft schlecht zu machen. Und ja, also das ist halt zum Thema Politik in Wahlkampfzeiten nicht so angenehm manchmal.
Jetzt muss ich dir natürlich fragen, weil wir ja auch in Österreich noch kürzer vor einer entscheidenden Wahl stehen, einer wichtigen zum Nationalrat. Wählst du noch in Österreich?
Absolut. Ich bin in das Auslandswählerregister eintragen. Das geht ja ganz einfach und kriege dann immer meine Briefwahl zugeschickt.
Das funktioniert auch einwandfrei und on-time.
Ja, das ist die Frage. Ich weiß natürlich nicht, ob's rechtzeitig wieder zurückkommt. Also wenn da jemand, ich weiß jetzt nicht, wie solche Sachen entschieden werden, aber man kann es ja anmerken. Ich finde, die Auslandswähler sollten die Briefwahlen viel früher geschickt kriegen, als wie die österreichischen Briefwähler. Und mir ist einmal so erklärt worden, dass die Gemeinde, das wird ja von der Gemeinde verschickt, wo man sich eintragen hat, dass so der Reihe nach abschickt, die arbeiten quasi, wurscht ob Österreich oder Auslandsösterreich, so eins nach dem anderen ab. Das ist ja eigentlich nicht sehr sinnvoll. Das sollten doch die Auslandswähler, sollten die Briefe ja viel früher kriegen, damit der Postweg halt berücksichtigt wird.
So ist es und weil das eben wirklich so wichtig ist und ich sage jetzt einmal, es gibt noch andere Weltregionen, wo es noch ein bisschen schwieriger als in den USA, ist das eine ganz wichtige Forderung, auch von uns als politische Auslandsorganisation von NEOS, dass man das absolut optimiert und jedem Auslandsösterreicher tatsächlich die Garantie gibt, dass seine Wahlkarte rechtzeitig eintrifft, weil das einfach bis heute nicht der Fall ist. Mal abgesehen davon, dass auch die gesamte Erfassung der Auslandsösterreicher innerhalb der Wahlkartenwähler getrennt bis heute nicht passiert, was aus unserer Sicht auch ein Manko ist. Aber gut, dass man das von dir quasi aus Originalmund hört, dass auch das noch immer knapp ist, auch in den USA, wo es ja vergleichsweise noch einfach geht oder ginge. Astrid, kurz das Thema Doppelstaatsbürgerschaft. Jetzt bist du schon 10 Jahre in Amerika, hast wahrscheinlich eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, gehe ich fast davon aus. Ist das Thema Doppelstaatsbürgerschaft für dich ein relevantes?
Oh ja, total. Also das ist total wichtig. Und leider ist es ja schwierig, dass man andere annehmen kann, ohne dass man die österreichische aufgeben muss. Und es gab ja, und das warst du ja sicher vor kurzem, eine Initiative von Auslandsösterreichern, wo Unterschriften gesammelt worden sind, damit das Thema halt in Österreich auch behandelt wird, weil die deutschen Nachbarn haben das ja zum Glück schon umgesetzt, dass man jetzt eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen darf.
Die ist übrigens maßgeblich von Kolleginnen von mir, also auch von NEOS, mitbetrieben worden, aber bewusst natürlich als überparteiliche Initiative.
Ja, und das braucht Österreich genauso. Und da geht es natürlich darum, dass wir Österreicher im Ausland niemals die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben wollen würden. Warum auch? Meine Kinder haben die österreichische Staatsbürgerschaft und die amerikanische, also bei Kindern ist das ja einfach. Aber natürlich, wenn meine Kinder die österreichische haben, werde ich doch meine nicht aufgeben, nur damit ich die amerikanische kriege. Aber die amerikanische wäre natürlich sinnvoll, weil es mir da gewisse Sachen einfach erleichtern würde in Amerika.
Ja, und so geht es natürlich vielen Auslandsösterreichern und Österreichern. Deshalb versuchen wir auch, neben anderen, aber besonders intensiv dieses Thema voranzubringen. Ist aber politisch sehr schwierig, weil es mindestens 2 wesentliche Parteien gibt in Österreich, die das im Moment noch sehr blockieren. Auch nicht absehbar, dass sich mit den Wahlen was ändert, wenn es nicht andere Mehrheitsverhältnisse gibt. Also deswegen kann man nur tatsächlich sagen, zu diesem Thema, für den, wen das wichtig ist, der sollte schon auch in die Programme der Parteien schauen, wer sich dafür einsetzt und wer vielleicht de facto nicht. Nur so viel dazu. Ansonsten, wenn wir jetzt das Thema noch kurz streifen wollen, Gesellschaft, Kultur und gerne auch Kulinarik, weil da bist du ja mittendrin. Wenn man jetzt in Kalifornien sitzt und lebt, was beeindruckt einen da? Was missfällt einem vielleicht? Was geht einem ab, wenn man an Österreich denkt? Und was geht einem gar nicht ab?
Okay, das sind jetzt 3 riesengroße Themen, gell? Gesellschaft, Kultur und Kulinarik. Bei der Gesellschaft würde man sagen, dass die Menschen hier in Südkalifornien zumindest extrem gut drauf sind und von der Stimmung her sehr positiv eingestellt sind, was alles betrifft. Also so ziemlich alles. Also jeder ist prinzipiell freundlich und zuvorkommend und unterstützend. Und wenn man jetzt irgendwas ausdenkt, irgendein neues Projekt, irgendeine Idee umsetzen will, wie zum Beispiel bei mir damals das Austrian Cravings zu starten, man hört von überall aufmunternde und unterstützende Worte und so, ja, passt, mach das, ich hilf da und das geht sicher gut und was brauchst und wir sind da für dich. Und also es ist immer so nach vorwärts und unterstützend. Und wenn jemand einmal irgendwo einfährt, quasi, wo es nicht funktioniert, dann gibt es nicht dieses, na, ich habe das ja gesagt, oder dieses, ja, besser wäre es gewesen, nicht so, sondern es ist eher so, oh, super, dass du es probiert hast, echt mutig, klasse, dass du es gemacht hast und beim nächsten Mal wird sicher wieder besser sein. Und da ist es eher so, dieser Unternehmergeist ist sehr groß und ja, es macht halt einfach Spaß, was Neues zu probieren und man wird halt gefördert. Also in der Gesellschaft, das ist einfach diese ganze Einstellung ist halt sehr angenehm, sehr positiv. Zum Thema Kultur. In San Diego gibt es natürlich Theater, gibt es Museen, aber was halt alles übertrumpft, ist das Thema Sport und Outdoor-Activities hier. Und ich glaube, Sport, das ist ja für ganz Amerika zutreffend. Sport hat einen Stellenwert, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. In Österreich, also das kann man auch mit nichts anderem, glaube ich, vergleichen, wie sehr das...
Nicht einmal mit dem Skifahren.
Na, weil das ja trotzdem nur so ein einzelner Sport ist. Hier ist halt das ganze Jahr über, ist irgendwo irgendeine Saison für, fragt mich nicht, ich habe das bisher noch nicht ganz durchblickt, weil es mir jetzt nicht so sehr interessiert, aber es gibt halt Baseball-Season, Football-Season, Basketball-Season, dann gibt es dieses Basketball- und College-Teams, das heißt dann March Madness, wo alle Leute nur fernsehen, 4 Wochen lang und nur am Telefon sind und sie nur Basketball anschauen und alles andere ist unwichtig plötzlich. Und wo dann diese Football-Sundays, also am Sonntag wird halt so ähnlich wie in Österreich sicher Formel 1 schon auch die Leute gerne am Sonntag oder Skifahren, aber das ist halt hier dauernd, kommt mir vor. Also Sport hat einfach einen riesengroßen Stellenwert. Zum Thema Kultur und Gesellschaft vielleicht ist das Thema Kirche. Bei den Amerikanern hat Kirche auch so einen extrem hohen Stellenwert. Also ist im Vergleich, was ich von Österreich mich nur erinnere, dass ganz viele Leute gerne in die Kirche gehen, nicht weil sie müssen, wie das in Österreich bei mir beim Aufwachsen so war, dass man am Sonntag in die Kirchen gehen muss. Aber da ist es so, die Leute gehen gern und die verbringen dann den Heiratentag, oft fast den ganzen Tag mit der Kirche, mit der Kirchengemeinschaft und da gibt's halt nicht nur eine Stunde lang Messe und dann geht man heim, sondern das ist halt mit Frühstück und nachher mit Grillen und teilweise halt so rundherum ist da ganz viel los. Aber die Kirchen haben schon, die meisten jetzt, würde ich mal sagen, wenn man es so verallgemeinern kann, sind ein bisschen frischer als wie jetzt die typische katholische Kirche, die man aus Österreich kennt. Also die Kirche ist oft viel größer und der ganze Auftritt ist halt freundlicher, einladender, mit ein bisschen Popmusik, mit einer Band auf der Bühne, wo da und der, man sagt dann nicht Pfarrer, sondern Pastor, glaube ich, halt einfach nur ein bisschen redet und so Lebensweisheiten, glaube ich, von sich gibt. Also ich bin jetzt selber nicht religiös, ich kann das jetzt, ich bin mir zusammen in sowas ein bisschen eingeschummelt und ein bisschen zugeschaut. Und das ist schon, also die Mega-Stimmung und die Leute singen und haben einen Spaß und die Kinder gehen in so eigene Kinderbetreuung, wo die halt dann auch so ein bisschen Unterricht haben, je nach Alter. Und ja, die Leute, die gehen echt gern, die suchen sich die richtige Kirche aus. Die gehen dann quasi Church-Shopping und schauen halt, welche Kirche ihnen am besten jetzt zum Gesicht steht. Und finden das total super. Und also das ist halt der Fix-Dings, was man am Sonntag macht. Und das ist für mich halt auch so ganz ein ganz witziges Konzept, weil in Österreich, wo man sagt, so in Amerika wird oft von Old World, also die alte Welt in Europa. Und das würden wir ja irgendwie verbinden hier, dass die dann alle auch so religiös und altvaterisch sind. Aber die Amerikaner sind viel religiöser.
Church Shopping, der hat mich gerade fasziniert. Wir gehen nicht Window shoppen, wir gehen halt Church shoppen, damit wir wissen, wo wir unsere Sonntage verbringen in der Zukunft. Nee, ist spannend. Hätte ich auch von Südkalifornien nicht so erwartet, muss ich sagen. Kennt das aus anderen Teilen der USA, wo es ja wahrscheinlich noch extremer ist.
Genau.
Okay, jetzt müssen wir aber noch zur Kulinarik kommen. Da hast du Strudel und Kuchen und so weiter, das ist eh klar. Aber so die ganz großen Unterschiede jetzt, ja, in den Gewohnheiten und wenn man in auch spezifisch jetzt in Kalifornien, in Südkalifornien lebt, kann man zwar einiges vorstellen und denken, aber wie ist es für dich? Was empfindest du? Was geht dir ab? Was findest du großartig? Ja.
Also was total großartig ist, ist die Nähe zu Mexiko und gerade in Südkalifornien und Arizona wird die Küche halt sehr beeinflusst von so mexikanischen Geschmäckern. Tacos sind definitiv das Beste, das man in San Diego essen kann. Da gibt es halt eine riesengroße Auswahl und man findet die ja tatsächlich überall. Das heißt, es ist Fischtacos oder Carnitas. Carnitas ist so ganz geschmackiges Schweinefleisch, das so im Mund zerfällt. Und ja, also Tacos sind definitiv super. Natürlich auch das andere mexikanische Essen, das man hier findet. Ansonsten ist San Diego, würde ich mal sagen, also es gibt schon ein paar coole Restaurants, aber es ist jetzt nicht so die, die Foodie-Szene wie jetzt in anderen Teilen Amerikas. Und was mir abgeht, ist halt diese ganz normale Bäckerei, die es in Österreich eigentlich fast in jedem Ort gibt oder in den größeren Städten, fast in jeder halt, in den Einkaufsgebieten überall. Und dass du dir halt einfach einmal ein Weckerl irgendwas kaufen kannst oder im Supermarkt ein Wurstsemmel oder irgend so ein Kornspitz mit Schinken drinnen. Das gibt's halt da überhaupt nicht, die Möglichkeit. Und wenn man jetzt unterwegs ist, in Österreich zum Beispiel, und du willst geschwind was essen, dann kannst du dir in der Bäckerei geschwind ein Weckerl kaufen oder irgendeine Kleinigkeit. Und das ist jetzt zwar jetzt nicht das Allergesündeste vielleicht, also vom Nährwert her, aber es ist jetzt auch nichts ganz furchtbar Schlimmes. Und in den USA, oder sagen wir es da, wo ich wohne, gibt's halt nichts Vergleichbares, wo du dir geschwind was kaufen kannst, das halt nicht ein Burger oder irgendein Junkfood, irgendein Fastfood ist. Du kriegst halt nichts so im Vorbeigehen, das ist vertretbar ist mit einer halbwegs gesunden Ernährung. Und das finde ich blöd. Also das finde ich, das geht mir ab, ja.
Okay, sehr verständlich. Lass uns jetzt gegen Ende unseres schönen Talks noch kurz zum Thema, Kernthema Auslandsösterreicher inkommen. Bist du da in Kalifornien oder sagen wir so, gibt es in Südkalifornien, spezifisch in San Diego, irgend sowas wie eine österreichische Community? Und lebt man dieses Österreichersein in irgendeiner Art und Weise?
Also es gibt schon Österreicher und ich merke jetzt dank meines Instagram-Kanals, dass immer mehr, also dass schon immer mehr da sind, als ich mir eigentlich gedacht habe, weil man weiß es ja nicht, weil sie da einige werden.
Also du bist in kein Österreicher Club oder so irgendwie?
Ja, es gab einmal sowas, ist mir gesagt worden, aber ist irgendwie eingeschlafen. Und es gab auch, in San Diego gibt es so ein großes Naherholungsgebiet, das nennt sich Balboa Park. Und Balboa Park hat so Häuser von Ländern betrieben. Also es ist so wie ein kleines Kulturdorf, so ähnlich wie das Olympische Dorf vielleicht auch halt. Wo halt Länder so ein Haus mieten und dort halt Kulturveranstaltungen betreiben. Und da gab es einmal ein Österreich-Haus, aber das ist halt aufgegeben worden aus Kostengründen, glaube ich. Also für Österreicher gibt es nichts Regelmäßiges, soweit mir das bekannt ist. Die Deutschen sind da natürlich größer und sind da besser organisiert. Aber ich würde das vielleicht gerne mal ins Leben rufen jetzt, dass sie die Österreicher da mal vielleicht irgendwo treffen gemeinsam. Das wäre mal eine gute Möglichkeit.
Du hast ja einen wahnsinnig guten Trigger für sowas, um sowas loszutreten und anzustoßen. Strudel.
Genau. Wo brauche ich dann die entsprechende Lokalität, wo man dann für so viele Leute Strudel machen kann?
Das lässt sich finden.
Genau. Aber das werden wir vielleicht auch machen.
Sehr schön. Toller Vorsatz. Ja, Astrid, dann bleibt mir eigentlich nur zu fragen, so ein bisschen deine Planungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja immer wieder und regelmäßig in Österreich, glaube ich. Also der Bezug ist ja für dich wahrscheinlich doch immer noch sehr stark da. Aber kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwann wieder mehr oder ganz in Österreich zu leben?
Also wir reden schon regelmäßig drüber hier in der Familie wegen Österreich, ob wir wieder mal herziehen oder hinziehen. In der näheren Zukunft glaube ich eher nicht. Ich würde gerne, dass die Kinder wo längere Zeit sind und uns gefällt es auch wirklich gut da in San Diego. Es ist einfach ein schöner Platz zu wohnen. Mein Ziel oder mein Wunsch wäre es natürlich, dass wir irgendwann, wenn das dann mit den Kindern, wenn die nicht mehr in der Schule sind vielleicht, dass wir das aufteilen können, dass wir vielleicht einen Teil unserer Zeit hier und einen Teil dort verbringen. Das ist halt ein mega Luxusgedanke, aber vielleicht lasst es irgendwie vereinbaren.
Aber ja, sprechen deine Kinder Deutsch, alle drei?
Also ich spreche mit einer nur Deutsch die ganze Zeit und natürlich die dominante Sprache rundherum ist immer Englisch, aber sie gehen auch in eine so German-English Immersion School, wo wieder Deutsch unterrichtet wird, also sie hören es dann von dort auch ein bisschen. Und die Sommer in Österreich, die helfen natürlich auch mit der Sprache, dass es dann festsitzt.
Okay, das heißt, die Österreich-Identität und der Bezug, die sind fest.
Ja, die verankert. Müssen natürlich bikulturell aufwachsen, logisch.
Was sehr schön ist und im Leben ganz sicher auch weiterhilft. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, uns hier zu besuchen. Und ich fand es total nett, total angenehm, unseren Talk. Ja, wünsche dir erstmal alles Gute, einen schönen Restsommer, der in Kalifornien meistens ein bisschen länger dauert als bei uns. Und gute Zeit in Amerika und wenn du da bist, natürlich auch in Österreich. Vielen Dank.
Danke, Klaus. Liebe Grüße nach München.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die neueste Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie es bisher noch nicht getan haben oder neu bei Austrian Voices sind, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Folge. Und wir freuen uns über jede Art von Feedback, besonders natürlich über Likes und gute Bewertungen auf der Plattform Ihrer Wahl. Für heute aber herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.